Bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer. Silke beschreibt in dieser Story nicht nur ihren Alkoholkonsum, sondern es geht auch um schlimmste Dinge, die sie in der Kindheit und Jugend erfahren musste. Wenn dich das triggert, dann muss ich dich leider bitten, diese Folge zu überspringen. Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause, deine Story. Heute kriegst du den ersten Teil einer zweiteiligen Geschichte zu hören, die mir Silke geschickt hat. Ein bisschen was zum Hintergrund. Silke hat die Geschichte im März 2023 fertiggestellt. Ich glaube, sie hat mir die damals auch schon geschickt und hat mich dann gebeten, sie erstmal nicht zu veröffentlichen, weil sie unsicher war. Kurz vor Weihnachten 23 hat sie mir dann eine neue Fassung geschickt und eben, nachdem ich fertig war mit dem Einlesen, habe ich festgestellt, ich habe die alte Fassung eingelesen. Naja, wir haben jetzt eben parallel geschrieben und es ist okay, dass ich die alte Fassung eingelesen habe. Ach, danke Silke, dass ich das jetzt nicht alles nochmal einsprechen darf. Ein bisschen was zu der Geschichte von der Story, die du gleich hörst. Die Geschichte beginnt mit Silkes Geburt und endet quasi in der Neuzeit. Und es ist jetzt nicht nur so dahingesagt. Ich habe wirklich mehrfach abbrechen müssen, um ein bisschen zur Luft zu kommen, um mir die Tränen zu trocknen. Weil die Geschichte wirklich dramatisch ist. Ich will nicht sagen traurig, weil sie ein gutes Ende hat, aber sie ist sehr bewegend. Das schöne Happy End, die Schlussworte über das Leben, wie Silke das heute lebt, die kommen in der zweiten Folge. Ich habe das aufgeteilt, eine halbe Stunde gibt es heute zu hören und die zweite knappe halbe Stunde gibt es in einer Woche zu hören. Eine Stunde am Stück, es erschien mir denn doch ein bisschen lang. Ich habe mir die Geschichte vorher nicht durchgelesen, sondern beim Einlesen quasi das erste Mal auch selbst gehört. Ich habe Silke im vergangenen Jahr persönlich kennenlernen dürfen und nach dem Einlesen dieser Geschichte wird mir wieder mal klar, wenn wir jemanden kennenlernen, dann kennen wir ihn noch nicht. Es steckt immer so viel dahinter. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Die eine ist lustiger, die andere ist trauriger. Aber es zeigt eben, es ist wirklich wichtig, dass wir unvorbelastet an neue Kontakte rangehen, weil jeder Mensch seine Geschichte hat. Und liebe Silke, an dieser Stelle sage ich es nochmal, danke für dein Vertrauen. Danke, dass du mir die Geschichte geschickt hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, sie einzulesen und dass du deinen Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit gibst, deine Geschichte zu hören. Danke. Ich habe ja gesagt, ich habe die Geschichte in zwei Teile aufgeteilt. Ich habe zwischendrin einfach mal runtergeregelt und dann danach direkt wieder hochgeregelt, damit ich das Ganze in einem Stück einlesen kann. Also in der kommenden Woche geht es nahtlos da weiter, wo es heute endet. Und damit genug der Vorrede. Lehn dich zurück, leg dir die Taschentücher bereit, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Silkes Story Teil 1. Deine Story oder Interview? Deine Story oder Interview? Deine Story oder Interview? Tada! Deine Story wurde ausgewählt. Lang habe ich darüber nachgedacht und jetzt fange ich einfach an zu schreiben. Ich höre deine Stimme schon meine Worte lesen, lieber Kai. Ich habe Sorge, dass ich nicht gut schreiben kann. Vielleicht denkst du gleich, holy shit, wenn ich gewusst hätte, dass ich so einen Schrott zu lesen bekomme, hätte ich dieses Format lieber nicht gemacht. Ich fühle aber, dass es Zeit ist, einen Teil davon niederzuschreiben. Ich wünsche mir, dass es mir bei meiner Heilung hilft. Und dass es vielleicht auch anderen hilft. Ich habe das Gefühl, ich müsse am Anfang beginnen. ganz am Anfang. Meine Zeugung, ein Versehen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass die ganze Scheiße da schon anfing. Mit ordentlich einem Tee schlief meine Mutter mit einem Arbeitskollegen auf einer Betriebsfeier. Er war verheiratet und seine Frau war schwanger. Ich habe also irgendwo Halbgeschwister, nicht nur eines, bin aber Einzelkind. Meiner Mutter passte die Schwangerschaft in keinster Weise. Sie schaffte es aber nicht, ja, so hat sie es ausgedrückt, mich abzutreiben, sondern entschloss sich, mich zur Adoption freizugeben. Reaktion des Erzeugers: Gott sei Dank, da muss ich nichts zahlen. Ich entstamme einer Ahnenreihe von Arschlöchern. Ich muss mich ziemlich angestellt haben, als es auf die Geburt zuging. Was davon wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich wollte wohl nicht geboren werden. Alles an Zangen und Sauglocken und was weiß ich, musste aufgewendet werden, ehe sie mich schließlich holen konnten. Meine Mutter sah mich nicht. Ich kam gleich fort. Es habe ihr nichts ausgemacht, sagte sie später. Sie sei nur sehr krank geworden nach der Geburt, eine Infektion mit hohem Fieber. Sie war auch einige Zeit nicht ansprechbar, sodass sie die notwendigen Papiere erst mit zweiwöchiger Verzögerung unterschreiben konnte. Inzwischen war ich 8 Tage alt und schon bei meinen Eltern gelandet, die zu der Zeit von der Krise meiner Mutter nichts wussten und jeden Tag Angst hatten, sie würde sich umentscheiden und sie müssten mich wieder hergeben. Heute tut es mir in der Seele weh, das zu wissen und aufzuschreiben. Meine Eltern tun mir so unfassbar leid für alles, was sie mit mir erleben mussten. Aber es ist wichtig, es aufzuschreiben, denn es passt zu dem Lauf der Geschichte. Meine Adoptiveltern waren sorgfältig und altmodisch, übervorsichtig und obrigkeitshörig. Sie haben mich vermutlich geliebt. Gesagt haben sie es nicht. Gezeigt vielleicht auf ihre Art und Weise. Eigentlich war es nur meine Adoptivmutter, im Folgenden Mutter genannt, um die es ging. Sie hat alles bestimmt, mein Adoptivvater hat nur mitgemacht. Er hatte keine Chance auf eine eigene Meinung. Ich vermute, dass eine hatte, aber er war schlau genug, sie nicht zu sagen. Meine Mutter war sehr streng. Sie arbeitete mit Liebesentzug, wenn ich nicht machte, was sie wollte. Ich musste lieb sein. Was sollen die Leute denken? Der Satz stand in meiner Familie ganz oben. Ich wurde in Watte gepackt. Alles war verboten. Vor allem eine eigene Meinung, eigener Geschmack oder irgendeine Art von Entwicklung. Nein sagen war nicht erlaubt. Ich war still und ängstlich. Schon im Kindergarten verglich ich mich mit anderen und weinte morgens, wenn ich hin musste, weil ich fand, ich könne nicht so gut malen wie die anderen. Es war eine tiefe Scham in mir. Ich war schlecht. Das wusste ich schon als Kind. Schon mit 3, 4 Jahren lag ich abends wach und schimpfte mit mir, weil ich ungehorsam gewesen war. So kann man nicht geliebt werden, war ich mir sicher. Und ich wollte nur eins: geliebt werden. Ob es daran lag, dass mir meine Eltern von meiner Adoption schon erzählten, als ich 3 Jahre alt war, weiß ich nicht. Wobei ich ihnen niemals einen Vorwurf dafür machen würde. Wann erzählt man seinem Kind und wie, dass es nicht gewollt war und weggegeben worden ist? Es ist entweder zu früh oder zu spät. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Sie wollten mir etwas Liebes sagen, denke ich, als sie mir erklärten, dass sie mich aus allen anderen Kindern, die dort lagen, ausgesucht haben. In meinem Kopf wurde daraus: Du wurdest auserwählt. Also benimm dich entsprechend, damit sie das nicht bereuen und dich wieder zurückgeben. Ich versuchte also lieb zu sein. Das klappte nur leidlich bis zur Pubertät. Dann war Ende Gelände. Normales Aufbegehren, es war nicht gewünscht. So wie es auch als kleines Kind schon war, als ich weinte, wenn ich Spinat essen musste und erbrach und dann dennoch weiter essen musste und ausgeschimpft wurde, weil Spinat gesund sei und ich mich nicht so anstellen solle, so ging es jetzt weiter. Meine Oma mütterlicherseits, zu der wir gezogen waren, als ich 3 Jahre alt war, hatte irgendwo gelesen, dass es viel gesünder sei, mit dem Fußballen aufzutreten und dann bis zur Ferse abzurollen. Ich musste nun versuchen, so zu gehen. Egal, dass ich irgendwann verzweifelt weinte, weil man so nicht gehen kann. Beide saßen da und schauten zu, wie ich mich abmühte. Es stand ja schließlich in der Zeitung. Ein Beispiel von vielen. Gesundes und Gutes musste getan werden. Es ging nur um das Außen. Der Vorgarten war sehr gepflegt und wurde in der Stadtteilzeitung stets lobend erwähnt. Das war es, um das es ging. Es durfte nichts liegen bleiben auf dem Teller. Als ich einmal dicken weißen Speck aussortierte, weil ich ihn so eklig fand, musste ich danach solo essen. Gegen Kotze anschlucken, die Tränen liefen, Mutter und Oma meinten, sie seien im Recht und sagten mir, ich wäre so ein Sensibelchen, dass sich stets in alles reinsteigert. Meine Mutter bestrafte mich mit Liebesentzug. Wenn ich was machte, was ihr nicht gefiel, strafte sie mich mit Nichtbeachtung. Sie tat einfach, als sei ich nicht da. Ich bettelte und flehte, dass sie mich sehen möge. Aber dann konnte sie wohl auch nicht anders, als weiter über mich hinwegzuschauen. Mit unbewegtem Gesicht. Sie verzog keine Miene. Sie war wie ein Eisblock. Ich kam nicht an sie ran. Es tat so weh. Immer und immer wieder. Als ich irgendwann vorgab, als mache es mir nichts aus, versuchte sie andere Strafen. Wenn ich lauter wurde, musste ich eine Geldstrafe zahlen. Nur einen kleinen Betrag, aber es ging um die Schmach der Liste, die dort an der Pinnwand hing und mit Strichen meine Verfehlung zählte. Ebenso, wenn ich in meinem Zimmer die Schranktür offen stehen ließ. Auch bei Widerworten gab es Sanktionen. Ich versuchte, mich besser unter Kontrolle zu haben und die Striche der Verfehlung niedrig zu halten. Ich fraß die Wut in mich rein. Das Gefühl der Ohnmacht war allgegenwärtig. Ich war ein Spielball und musste in einer bestimmten Art und Weise rollen. Dass ich einfach nur war, das reichte nicht. Das Gefühl, richtig oder wenigstens okay zu sein, kannte ich nicht. Vielleicht, wenn ich eine 1 nach Hause brachte. Das war es dann aber auch. Es war nicht alles schlecht. Es gab Ausflüge, Kindergeburtstage, es gab wundervolle, feierliche Weihnachten und Ostereiersuchen. Es gab die streunende Katze, die ich behalten durfte und die ich so sehr liebte. Es gab den Opa väterlicherseits, der mich sehr liebte und toll mit mir spielte. Er hat mich einfach als Kind gesehen. Bei ihm war ich ganz und heil. Er war wundervoll. Er starb, als ich 11 war. Es gab Urlaube in Südfrankreich. Ich liebte die Sonne, die Gerüche. Es gab Ferien auf dem Ponyhof. All das sind wundervolle, bunte Flecken in meiner Vergangenheit. Da ging es mir gut. Ich will um Himmels Willen nicht undankbar sein. Ich fühle mich gerade schlecht, weil ich denke, das Erlebte reicht nicht aus, um schlecht über meine Vergangenheit zu reden. Nichtsdestotrotz waren tiefe Angst, Traurigkeit, Sinnlosigkeit und das allumfassende Gefühl, schlecht und falsch zu sein, nicht auszureichen und nicht liebenswert zu sein, die Basis, auf der ich schon als kleines Kind alles sah und empfand. Ich hatte keine eigene Meinung. Ich wollte es allen recht machen. Ich wollte geliebt und angenommen sein, wollte beliebt in der Schule und bei meinen Freundinnen sein. Ich fühlte mich als Mensch unterster Klasse. Ich will so sein, wie ihr mich haben wollt. Sagt mir nur wie, war der Satz, der immer in meinem Kopf war. Der Selbsthass war das Schlimmste. Ich war ein schlankes Kind, das sagen die Fotos. Dennoch fand ich mich klobig, breit wie ein Schrank, zu groß, massiv und unförmig. Ich war 11. Es kamen ein paar weibliche Formen dazu. Normal. Meine Mutter und ich waren T-Shirts kaufen. Ich zog ein etwas körbchenbetonteres an. Huch, das sah gut aus. Ich kam vorsichtig aus der Kabine. Meine Mutter sagte, das ist sehr unvorteilhaft. Das kannst du mit deinem Körperbau und deiner Oberweite nicht tragen. Was soll ich sagen? Hier ist der epische Moment, der eine jetzt mittlerweile 36 Jahre andauernde Essstörungskarriere einläutete. Und es war die Befreiung auf ganzer Linie. Dachte ich zumindest. Dass ich mir damit das größte Gefängnis der nächsten Jahrzehnte selber baute, war mir natürlich nicht klar. Dass die Rebellion, die mir vermeintlich Kraft und Stärke verlieh, gegen mich selbst gerichtet war und mich fast das Leben gekostet hätte, nein, auch das war mir nicht klar. Ich hatte endlich die Kontrolle. Essen muss ich nicht. Das müssen nur die Schwachen, ich nicht. Ich bin stark. Es folgten 2-3 Jahre Anorexie. Ich befand mich in meinem eigenen Horrorgefängnis, aber ich hatte vermeintlich die Kontrolle. Ich hatte mich meiner Mutter entzogen. Du willst mein Leben bestimmen? Fick dich, jetzt bestimme ich. Es kam die Bulimie hinzu. Nun fühlte ich mich erst recht als Versagerin. Schwach und dreckig. Rückblickend kann ich alles nachvollziehen. Es macht geradezu absurd viel Sinn. Nun kotzte ich mir also mein Leben aus dem Hals und ich wurde immer schwächer. Dennoch betrieb ich Hochleistungssport. 2-mal die Woche hatte ich Tanztraining. Ich ging reiten, ich fuhr Rad wie eine Irre und dann ging ich auch noch täglich joggen und machte zu Hause Sport, stundenlang, um mehr Kalorien zu verbrennen. Hier fing es auch an, dass ich das erste Mal Alkohol trank. Obwohl ich mir sogar bei Tee und Kaffee Sorgen um Kalorien machte, habe ich nicht gewusst, dass Alkohol Kalorien haben könnte. Sonst wäre das vermutlich nicht passiert. Ich ging an die Hausbar meiner Eltern, die sehr selten Alkohol tranken, aber für Gäste alles da hatten, was man in den 80ern so hatte, und kippte gern den Hochprozentigen. Das Gefühl, etwas Verbotenes und Selbstzerstörerisches zu machen, war gut. Es brannte in der Kehle und das tat gut, wenn der Hals wund vom Brechen war. Es fiel nie auf. Aber dass ich fast 20 Kilo abnahm, das fiel eines Tages auf. Long story short, ich landete in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Fast ein Jahr stationäre Therapie, Kontaktsperre zu allen Menschen außerhalb, auch und vor allem zu meiner Familie. Ich hatte viel Angst. Angst war die Begleiterin in meinem Leben seit jeher. Ich konnte sie auch hier nicht ablegen. Es wurde auch mit Angst gearbeitet. Es gab zunehmend Pläne. Wurden die nicht eingehalten, gab es Strafen. Aber ich kannte auch nichts anderes, als immer Angst zu haben. Und so fiel mir nicht auf, dass sie nicht wegging. Ich nahm zu und hörte auf zu kotzen. Die Angst war geblieben. Ich war immer noch verschüchtert, unselbstständig, abhängig von der Zuneigung, der Meinung und Liebe anderer Menschen. Noch immer war ich auf der Suche. Noch immer hatte ich das Gefühl, dass es mich eigentlich gar nicht gab. Ich war zusammengesetzt aus Stückchen, von denen ich annahm, sie würden anderen Menschen gefallen. Ich teilte mit, dass es für meine Heilung unglaublich wichtig sei, meine leibliche Mutter kennenzulernen. Mutig fand ich das. Ich war so aufgeregt. Seit ich denken kann, wollte ich sie kennenlernen. Ich stellte sie mir wunderbar vor. Es gab keinen Groll in mir. Ich dachte, sie habe vermutlich nicht anders entscheiden können. Und ganz tief in mir war klar, dass es immer besser ist, mich wegzugeben, da ich es nicht wert bin, bei irgendwem zu sein. Ich bewunderte sie, ohne sie zu kennen, und hatte sie, seit ich denken kann, überall gesucht und sie mit jeder Frau vermutet, die mir im passenden Alter über den Weg lief. Ich lernte sie mit Hilfe des Jugendamtes kennen. Ich war noch in stationärer Therapie, 14 Jahre alt. Sie war anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Sie gab an, über all die Jahre nicht an mich gedacht zu haben. Es habe nicht anders gehen können damals. Sie hatte keine andere Chance gehabt. Spoiler, ich würde später ihre Mutter kennenlernen, meine leibliche Oma, die nicht aufhören konnte zu weinen und mir zu versichern, dass sie mich mehr als alles auf der Welt habe behalten wollen. Sie starb ein Jahr nach unserem Kennenlernen an Krebs. Meine leibliche Mutter sagte, sie sei so froh, jetzt verheiratet zu sein, mit einem so wundervollen Mann. Sie sei so unendlich stolz darauf. Der wisse gar nichts von meiner Existenz, das habe sie ihm verschwiegen, aus Angst, er könne sie nicht mehr lieben. Kinder hätten sie keine. Ich liebte sie vom ersten Augenblick an. Endlich hatte ich meine Mutter kennengelernt und die Suche hatte ein Ende. Was ich damit meinen leiblichen Eltern antat. Ich bin heute noch fassungslos. Ich schäme mich zutiefst. Unabhängig davon hatten die Ärzte in der Klinik beschlossen, dass ich nach dem Klinikaufenthalt nicht zu meinen Eltern zurückkehren sollte. Sie wären therapieresistent. Das Kindeswohl wäre gefährdet. Ich würde immer wieder Rückfälle haben, denn meine Adoptivmutter habe sich nicht weiterentwickeln wollen und würde immer noch denken, dass sie mich nur mit genügend Befehlen, Missachtung bei aus ihrer Sicht falschem Verhalten und Leistungsdruck erziehen müsste, damit aus mir was wird. Ich sollte in ein Heim gebracht werden. Da bot meine leibliche Mutter, die ihrem Ehemann mittlerweile von mir erzählt hatte, an, mich aufzunehmen. Oh mein Gott, ein Traum ging in Erfüllung. Jetzt wollte ich lieb sein, um jeden Preis gemocht und angenommen. Ich tat alles, um den beiden zu gefallen. Ich durfte dort einziehen. Wunderbar. Es war dort üblich, jeden Abend ein, zwei Flaschen Bier zu trinken. Ich machte mit. Geil, endlich wurde ich als Individuum gesehen. Es war so erwachsen, dort mit den beiden, die eher meine Freunde als meine Erziehungsberechtigten waren, zu sitzen, zu rauchen und Bier zu trinken. Ich liebte diese Zeit so sehr. Ich durfte ich sein. War ich natürlich nicht. Ich war das, von dem ich hoffte, dass meine leibliche Mutter mich so annehmen und mögen würde. Aber das fiel mir nicht auf. Es war mir egal. Mein Hauptzweck war, geliebt und angenommen zu werden und zu gefallen. Sie nannten mich bei dem Namen, den sie mir damals für meine Geburtsurkunde gegeben hatte. Ich hatte die ersten 8 Tage meines Lebens einen anderen Namen gehabt. Und den nahm ich wieder an. Ich wollte so sehr jemand anderes sein. Und ich sah die Chance gekommen, mir einfach ein neues Leben zu basteln. Meine Purpur-Limonadenwelt, voll mit Musik, Lachen und der Liebe zu meiner leiblichen Mutter, zerbrach, als ihr Mann mir zu nahe kam. Er kam mir zu sehr zu nahe und er sagte, wie schade wäre es doch, wenn du was verrätst und du wieder weggehen musst. Du möchtest doch bei deiner Mutter bleiben. Es wäre also besser, wenn du nichts sagst. So zerbrach mein Glück. Ich fühlte mich schuldig. Der Hass, der Ekel, die Verzweiflung wuchsen ins Unermessliche. Ich schwieg. Ich weinte. Und ich hungerte wieder. Über die Monate vertraute ich mich nur meinem Tagebuch an, welches ich versteckte. Ich blieb lieb. Auf allen Ebenen. Mein Tagebuch aber kannte die Abgründe. Die Angst, den Hass, den Ekel. Es vergingen viele Monate, in denen ich immer weniger geworden war, mich nicht wehren konnte und erstmals die andere Seite vom Alkohol kennengelernt hatte. Die, die einen Schleier auf die Gefühle legt, die, die vergessen und ertragen lässt und die, die mich nicht mehr aufhören lässt, wenn ich angefangen hatte. Meine leibliche Mutter muss wohl was gespürt haben. Suchte sie doch meine Schränke durch und fand mein Tagebuch in einem Geheimfach und las. Ich saß im Wohnzimmer und arbeitete an Edvard Munchs Der Schrei für den Kunstunterricht, als sie von der Arbeit kam. witzig auch eigentlich, zurückblickend. Ihr Gesicht war grauenvoll, voll tiefstem Hass. Sie glaubte mir nicht, gar nichts. Ich würde mir alles ausdenken und ich wollte sie zerstören. Mein Herz raste, ich konnte nicht atmen. Mit letzter Kraft fragte ich sie, ob sie wirklich glaube, ich würde mir Schreckliches ausdenken und es heimlich in mein Tagebuch schreiben und es dann an einem richtig guten Ort verstecken, um deren Glück zu zerstören. Es waren Stunden des Horrors. Es war kaum zu ertragen, sie so hasserfüllt zu sehen. Er kam schließlich auch nach Hause. Sie gingen in die Küche. Dort blieben sie knapp 2 Stunden. Stunden, in denen mir die Angst die Kehle zuschnürte und meine Hände schweißnass waren. Ich zitterte nur noch. Was sollte werden? Er hat es zugegeben. Nichts abgestritten. Ich war dankbar. Es war ekelhaft, aber ich war ihm dankbar für seine Ehrlichkeit. Nach 2 Tagen hörte ich nachts das Bett nebenan wieder quietschen. Ich musste ihn abends auch weiterhin umarmen, bevor ich ins Bett ging. Sie sagte, sie wolle meine Tränen und das ängstliche und traurige Getue nicht sehen. Bier und ich wurden immer bessere Kumpels. Die beiden hatten viele Freunde und waren sehr beliebt und so gab es regelmäßig was zu feiern. Besonders er war der Alleinunterhalter, der ganze Gaststätten zum Grölen bringen konnte. Ich saß dabei und kippte Bier und Juliska und kotzte und trank weiter. Freunde hatte ich nur in der Schule. Es gab niemanden Gleichaltrigen, mit dem ich hätte teilen können, was ich erlebte. Angst bestimmte mein Leben weiterhin. War ich betrunken, konnte ich meiner leiblichen Mutter sagen, dass ich sie liebte. War sie betrunken, konnte sie mich in den Arm nehmen und halten. Das war mein einziges Ziel. Ich versuchte irgendwann, mir Hilfe zu holen. Meine Ängste und Panikattacken wurden schlimmer, mein Rückfall wurde schlimmer. Eine Spinnenphobie entstand, ich konnte meinen Alltag nicht mehr handeln. Ich erzählte es beim Straßenfest den älteren, schon volljährigen Nachbarskindern. Klar war ich betrunken. Deren Eltern verboten mir den Mund. Wie könne ich nur so etwas Scheußliches sagen? Ich erzählte es einer Lehrerin, die nur neben mir saß und Tränen in den Augen hatte. Ich nahm weiter ab, hatte fast mein Einlieferungsgewicht von damals wieder erreicht. Ich wurde zu einem Therapeuten gebracht. Ob ich mich nicht lieber um meine schlechten Physik- und Mathe-Noten kümmern wollte? Ob ich denn wisse, dass es Weihnachten erstmal richtig beschissen werden würde. Der Letzte, dem ich etwas erzählte, sagte, das tut mir so leid, aber die Geschichte ist mir zu heftig. Ich kann dich nicht als meine Klientin aufnehmen. Ab da schwieg ich und hungerte und kotzte wieder und trank. Eines Tages sagte ihr Mann, ab jetzt steigst du jeden Tag nackt vor mir auf die Waage oder du gehst. Die Angst und Panik erreichten einen neuen Höhepunkt und nach gefühlten Ewigkeiten flüsterte ich gehe. Meine leibliche Mutter ließ mich gehen. Sie gab mich noch einmal weg, blieb bei ihm und zeigte mir damit einmal mehr, dass ich nichts wert war. Und sie zeigte mir, dass ich nicht das Opfer war. Ich war Täterin. Sie nahm das, was er getan hatte, als Fremdgehen auf, nicht als Missbrauch Schutzbefohlener. Sie hatte ihm verziehen und mir nicht. Meine Eltern nahmen mich wieder auf. Sie wussten von nichts und sie fragten auch nicht. Als der Ehemann meiner Mutter vorbeikam und den Hausschlüssel abholte, den ich vergessen hatte abzugeben, sah meine Mutter meine Angst. Hat er dir was angetan? Ja, Mami. Sie hatte Tränen in den Augen. Mehr haben wir darüber nicht gesprochen. Ich habe nichts anderes erwartet und war auch nicht überrascht. Es wurde über Dinge nicht gesprochen. Und ich hatte es ja auch schon einmal erlebt. Als ich mit 5 Jahren in der Sommerhitze aus dem Zelt des Campingplatzchefs kam, hatte ich meinen ersten Filmriss. Ich kann mich bis heute nur bis zu einem gewissen Punkt erinnern und nicht weiter. Damals wollte ich beschützt und gehalten werden und habe doch, wie er es mir aufgetragen hatte, nichts erzählt. Ich habe schließlich vorsichtige Andeutungen gemacht, als meine Mutter nicht aufhörte zu fragen, warum ich so komisch sei. Mehr war nicht aus mir herauszubekommen. Wir sind dann einfach nicht zu dem Grillabend gegangen, den er an dem Abend ausrichtete. Mehr Reaktion gab es nicht. Ich sah dies als Bestrafung an und wusste, ich hatte wieder etwas falsch gemacht. Eine normale Pubertät gab es nicht. Durch die Zeit in der Klinik hatte ich ein Jahr in der Schule wiederholen müssen. Ich hatte Freundinnen, aber ich hatte keiner etwas erzählt. Ich fühlte mich nicht zugehörig. Alle waren toller, schlanker, definitiv schlauer, witziger, einfach viel besser als ich. Alle waren lebendig. Was war ich? Ich hatte das Gefühl zu fallen. Ich fiel und ich hatte keine Ahnung, ob ich schon aufgeschlagen war. In den letzten Wochen bei meiner leiblichen Mutter hatte ich einen Jungen kennengelernt. Auf einer einzigen Party war ich gewesen, keine Ahnung, wie ich dorthin gekommen war. In meinem braven Mit-30er Kaschmirpulli. Still und freundlich saß ich da und trank Bier. Ich war mittlerweile knappe 16 Jahre alt, er 19. Er sah so gut aus und er wollte was von mir? Unfassbar. Ich hatte irgendwann angedeutet, was mir widerfahren war und er hatte mich nicht verlassen und hatte sogar gesagt, der Mann sei ein Arsch und er würde ihn am liebsten verprügeln. Das musste Liebe sein. Grund genug, mich ihm komplett zu ergeben. Es entwickelte sich eine toxische Beziehung, daher waren Freundinnen jetzt ohnehin nicht mehr wichtig, da verboten. Seiner Meinung nach hatte er mich da rausgeholt, also durfte auch danach frei über mich verfügen. Schöne und enge Kleidung war verboten, meine langen Haare offen tragen, verboten, mit anderen Menschen reden, Red Hot Chili Peppers gut finden, kurze Hosen tragen, im Unterricht neben einem Jungen sitzen, alles verboten. Eigene Hobbys haben? Unvorstellbar. Das Einzige, was ging, war zusammen saufen bis zum Umfallen. Jedes Wochenende Totalabsturz. Er tat im breiten Schädel meist so, als wolle er noch Auto fahren. Dann legte er sich auf den Boden und ich sollte ihn ins Bett bringen, damit er das Auto stehen lässt. Wenn ich ihn nicht über den Teppichboden ziehen konnte, meinte er, ich würde ihn nicht genug lieben. Sonst würde ich mich ja mehr anstrengen. Verzweiflung, Bitten und Betteln, Selbsthass, Angst. Ich machte viele Erfahrungen mit Charlie, mit Jägermeister und mit viel, viel Bier. Ich genoss dann die Ruhe im Kopf. Dass ich mich so mehr und mehr in die Fänge der nächsten Sucht begab, dass ich mich so noch unfähiger machte, auf mich selbst aufzupassen, das kam mir nicht in den Sinn. Ich trank am Wochenende so viel, wie es ging. Die Erniedrigung ging weiter, erreichten neue Höhepunkte. Es ging 3 Jahre. Glücklicherweise betrog er mich dann mit einer niedlichen Praktikantin in seinem Betrieb. Ich schaffte die Trennung, er holte mich zurück. Es ging von vorn los. Ich wollte mich umbringen, um aus dieser Hölle zu entkommen. Schließlich sagte ich, ich hätte bemerkt, dass ich auf Frauen stehen würde. Ich konnte endlich einen Schlussstrich ziehen. Ich war frei. Und hatte mich damit erst richtig fit und leidensfähig gemacht für 2 weitere toxische Beziehungen. Aber zuerst schmiss ich die Schule. Ich ging einfach nicht mehr hin. Ich ging morgens aus dem Haus und lief dann den ganzen Vormittag ziellos durch die Gegend. Oder ich setzte mich in die Stadt und schaute zu, wie die Menschen ihr Leben lebten. Immer öfter kaufte ich mir Alkohol und setzte mich in mein Zimmer. Ich fühlte mich einerseits gefangen und doch endlich frei und schrieb und trank. Ich ging auch raus. Dafür musste ich mir Mut antrinken. Ich ging allein. In Diskotheken oder Gayclubs. Ich tanzte oder saß und trank und schaute mir die Menschen an. Ich fragte mich, was bei mir so anders war. Warum konnte ich nicht wie die anderen Menschen. Einfach normal sein. Die Depression fiel mir mit 19 das erste Mal richtig auf. Aber ich dachte, ich dürfte mich da nicht so sehr reinsteigern, dann wäre schon alles okay. Ich dachte, es sei meine Schuld. Ich würde mich nur nicht genug anstrengen. Wenn ich mich nur zusammenreißen würde, dann würde ich schon normal sein können. Ich arbeitete in Kneipen und Restaurants. Mein Leben fand nachts statt. Nach den Schichten ging ich in die Disco oder in andere Kneipen, die noch offen hatten, um dort zu trinken. Ich war in einer Alkoholbubble und in dieser konnte ich manchmal sogar fröhliche Kontakte knüpfen und auch einige Zeit halten. Es gab natürlich auch sehr lustige Begebenheiten. So entstand langsam die Gewissheit, dass ein Leben ohne Alkohol sehr langweilig und sehr trist sein würde. Hatte ich einen gewissen Pegel, fühlte ich mich frei und selbstständig. Ich konnte in diesen Momenten vergessen, dass ich mich hasste. Der Alkohol verhalf mir zudem zu einer unverzerrten Wahrnehmung meines Körpers. Nur mit Alkohol konnte ich meinen Körper sehen, wie er wirklich aussah. Nüchtern sah ich ihn stets überdimensioniert dick. Ein weiterer Grund, Alkohol als Freund zu betrachten. Ließ er mich doch für einen Abend aufatmen, wenn ich in den Spiegel sah.